Ja, wir gehen mit großen Schritten auf Ostern zu. Es geht bald los mit den Ostereiern. Und eine Frage, die, oder ich finde immer so emotional, wenn man sich so theologisch da reindenkt in die Oster- oder in die Passionszeit, dann ist es ja emotional so, dass sich das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, es steigert sich die Spannung immer so. Also ich weiß nicht, wer von euch fastet? Gibt es jemanden, der fastet? Also jetzt nicht ganz gar nichts essen, aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der irgendwie was fastet. Eine Person, okay, ansonsten etwas schwach, vielleicht können wir das nächstes Jahr nochmal steigern. Aber auch wenn man fastet, also ich denke, das ist, komme ja aus Schwaben, ich esse auch sehr gern Maultaschen. Und ihr wisst vielleicht, die Maultaschen, die heißen auf Schwäbisch auch Herrgottsbscheißerle. Also man bescheißt den Herrngott, so, ne, so heißt es. Also man packt das Fleisch in Teigtaschen ein, damit der Herrgott nicht sieht, dass man Fleisch isst. Das ist natürlich eine lustige Vorstellung, funktioniert natürlich so nicht. Aber es zeigt, dass man also gegen Ende der Fastenzeit dann so, wird die Not immer größer, wenn man die Fleischeslust im kulinarischen Sinne wird größer. Und die Spannung steigt einfach, ne? Und ich glaube, also in der biblischen Geschichte, wenn man sich so die Predigttexte anguckt, auch da steigt die Spannung. Jesus kommt nach Jerusalem, das ist, was wir heute feiern, Palmsonntag. Jesus zieht da ein in Jerusalem wie ein König und es ist schon so ein erster Höhepunkt in der ganzen Erzählung. Und man fragt sich, oder man weiß ja schon, wie es ausgeht, ne? Und ich finde, es löst immer so ein inneres Anspannungsgefühl aus, wenn man sich da so reinfühlt. Also auch wenn ihr so einen Ostergarten macht oder so, ich finde, das ist so die spannendste Zeit, bevor Jesus verraten wird. Und eine Frage, die da für mich ganz groß im Mittelpunkt steht, ist die Frage nach der Zukunft. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Der Titel von der Predigt ist, die Zukunft gehört den Demütigen. Und für mich steht so diese Frage am Anfang, was bedeutet eigentlich Zukunft für uns? Also Zukunft ist ja ein Begriff, der vielleicht ja im Laufe des Lebens auch sehr unterschiedlich verstanden wird. Also als Kind ist Zukunft vielleicht, oh, eines Tages werde ich mal Tierärztin oder Feuerwehrmann oder sowas. Dann, wenn man älter wird, verändert sich auch der Zukunftsbegriff. Na, dann wird vielleicht erstmal die Berufsvorstellung konkreter, wenn man dann irgendwann einen Beruf erlernt hat oder da so drin ist im Beruf. Dann stellen sich andere Fragen nach der Zukunft. Na, also ich merke das so jetzt, wenn ich so zurückschaue auf die letzten 20 Jahre, was hat sich da verändert? Jetzt, wenn ich so in meinem Freundeskreis rumfrage, dann spielt meistens so Zukunft, jetzt spielt schon die Frage nach der Rente irgendwie eine Rolle, so, ne, man, also wie kann man vorsorgen, dass wir mal eine gute Rente bekommen? Wird es überhaupt eine gute Rente geben irgendwie? Also das spielt schon jetzt langsam eine Rolle, so. Und also ich merke, die Perspektive nach der Zukunft verändert sich und auch in den letzten Jahren hat sich die Zukunftsvorstellung verändert. Also vor 10 Jahren, da war wirtschaftlich alles tipptopp in Deutschland, alles optimistisch, Klimawandel war auch noch irgendwie weit weg und diese ganzen Themen haben, also Zukunft war vielleicht eher so, ah ja, kaufe ich mir jetzt oder nächstes Jahr ein Zweifamilienhaus. Und jetzt ist die Zukunftsperspektive in den letzten Jahren ganz anders gewesen. Ne? Also wir hatten Corona, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben andere große Krisen, auch der Klimawandel wird irgendwie spürbar, ganz konkret in der Landwirtschaft. Und das sind alles so Sachen, die verunsichern. Und man merkt es irgendwie in der Gesellschaft. Also dieser Zukunftsbegriff, der hat sich verändert. Also Zukunft ist nicht mehr irgendwie was Selbstverständliches und auch das wird schon irgendwie, sondern Zukunft ist etwas, was bei vielen Leuten auch Sorgen auslöst und Ängste. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt konkret geht, aber viele haben schon über ihre Zukunft jetzt mehr nachgedacht in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und in der Bibel, das fand ich ganz interessant, sich mal in der Bibel so biblisch mit dem Thema Zukunft auseinanderzusetzen. Was fällt uns da als erstes ein, wenn wir über Zukunft in der Bibel nachdenken? Die Offenbarung, genau, danke. Also meistens so Apokalypse irgendwie, ne? Vielleicht auch noch irgendwie Daniel-Apokalypse oder sowas, dass man irgendwie eine Vorstellung hat, ja, also so jüngstes Gericht, Jesus kommt wieder, die apokalyptischen Reiter, was weiß ich, das ist, was man oft mit Zukunft verbindet, Aber Zukunft ist ja auch etwas, was nicht nur irgendwann im Jenseits sein wird, sondern Zukunft ist ja auch etwas, was uns hier im Leben beschäftigt. Also wie soll es weitergehen? Und gerade auch in Krisenzeiten uns in unserem Leben beschäftigt. Also Zukunft ist ja auch morgen und übermorgen und Zukunft ist ja sogar schon das Mittagessen. Und da ist eine Perspektive, die ganz stark ist in der Bibel, die möchte ich euch mal vorstellen. Das ist die Perspektive der Option für die Armen, nennt man das in der Theologie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Werde ich euch jetzt vorstellen. Ich habe einen Beispieltext aus Jesaja 1, Vers 21. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern. Da schreibt der Jesaja oder er spricht: Ach, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit, wohnte darin, nun aber Mörder. Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Also um die Witwen kümmern sie sich nicht. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Mächtige Israels: Wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich kehren und ich will Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie früher waren, und Ratsherren wie am Anfang. Und dann wirst du wieder eine gerechte Stadt und eine treue Stadt heißen. Das ist, was im Alten Testament ganz häufig, ihr werdet also im Alten Testament viel weniger apokalyptische Texte finden als solche Prophetenworte, die also einen konkreten Zeitraum irgendwann nennen, im Hier und Jetzt. Also die sagen meinetwegen, vielleicht in 100 Jahren, vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, wird es soweit sein, dass hier wieder Gerechtigkeit herrschen wird. Und da geht es dann ganz oft um dieses Thema, was auch hier eine Rolle gespielt hat. Also deshalb nennt man das Option für die Armen. Also Gott wird Gerechtigkeit schaffen für die Armen. Also die, die für sich selber nicht einstehen können. Hier heißt es, der Witwensache kommt nicht vor sie. Das ist Luther, ne? Ihr merkt das schon, ein bisschen so würde heute keiner mehr reden. Aber es ist eigentlich etwas gemeint, was also heute auch noch Realität ist, nämlich dass es gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, die haben keinen Fürsprecher. Die haben kaum jemanden, der für sie einsteht, ja? Wir haben in Deutschland Staatsanwälte, nicht Staatsanwälte, wie heißen die Anwälte, die man bekommt, wenn man sich keinen Anwalt leisten kann? Pflichtverteidiger, dankeschön. Siehst du, wir haben Pflichtverteidiger, es ist ja Tatsache, und das merkt man auch immer wieder, wenn man sich Prozesse anguckt. Also ich denke zum Beispiel an Uli Hoeneß, die viel Geld haben, die kommen meistens irgendwie besser weg, ne? Und es ist erstaunlich, ja. Also das heißt, es hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu biblischen Zeiten. Es gibt Bevölkerungsgruppen, gerade die wenig Geld haben oder vielleicht auch wenige politische Einflussnahme, die kommen irgendwie immer schlecht weg. Und die Bibel, also eine biblische Zukunftsperspektive ist, es ist ja irgendwie ungerecht, dass die lügen und betrügen, ja, diese, die hier so als Bestechungsgelder annehmen in der Stadt, die korrupten Politiker, dass die irgendwie so jetzt plötzlich so gut dastehen finanziell. Ja, das ist, wenn man die Welt beobachtet, in der Bibel gibt es etwas, das nennt man Tun-Ergehen-Zusammenhang oder Tat-Folge-Zusammenhang, dass eigentlich, wenn man etwas Ungerechtes tut, dann kriegt man ja eine Strafe. Also das lernt man ja als Kind, wenn ich mich so und so verhalte, dann kriege ich eine Strafe oder dann ist die Konsequenz dies. Wenn ich auf eine Herdplatte fasse, verbrenne ich mir die Hand, ganz einfach. Ja, wenn ich lüge und betrüge und ich werde dabei erwischt, dann gibt es eine Konsequenz. So, jetzt wird man aber erwachsen und auf einmal merkt man, ja, so ein Uli Hoeneß, der hinterzieht Millionen. Und was ist die Konsequenz? 3 Jahre auf Bewährung. Und sein Geld verschwindet irgendwo auf mysteriöse Art und Weise, zumindest teilweise. Ja? Und er hat danach immer noch ein gutes Leben. Und das sind so Sachen, wo man dann vielleicht als Erwachsener ins Zweifeln kommt, ja, und sich fragt, stimmt es wirklich so? Ne? Also gibt es diese Gerechtigkeit wirklich? Gibt es diesen Tatfolgezusammenhang? Warum geht die Sonne auf, auch ein biblisches Wort über Bösen und Gerechten? Also warum scheint für alle die gleiche Sonne, warum geht es denen, die betrügen und lügen, sogar besser als denen, die irgendwie in Armut und Demut leben. Und da gibt die Bibel eine Zukunftsperspektive. Das ist das, was ich meine, was man nennt die Option für die Armen. Also, dass die Bibel verspricht immer wieder, Gott selber sorgt dafür, dass diese Konsequenz irgendwann eintritt. Das ist die Option für die Armen. Also es gibt eine Option für die Armen. Auch wenn es scheinbar niemanden gibt, der für die spricht, wenn es niemanden gibt, der sich für die einsetzt, Gott wird selber sich dafür einsetzen, dass es am Ende gerecht ausgeht. Also man könnte auch sagen, ich glaube, wir alle haben ein Gefühl dafür, es muss doch, also wenn es Gott gibt, und davon gehen wir ja alle aus, dann muss ja dieser Gott irgendwie dafür sorgen, dass es Gerechtigkeit gibt auf dieser Erde. Er kann ja nicht einfach tatenlos zuschauen, wie die Ungerechtigkeit immer größer wird und wie die Armen immer mehr verelenden und wie die Reichen sich immer mehr bereichern. Irgendwann kriegen die doch ihr Fett weg. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die dürfen wir auch wieder neu in den Blick nehmen, wenn es um Zukunft geht, also eine sehr biblische Perspektive. Auch Jesus in der Bergpredigt, ja, passiert was ganz Ähnliches. Jesus beglückwünscht die Armen. Und er beglückwünscht die Verfolgten, ja. Er sagt, glücklich sind die. Selig sind die. Das ist völlig absurd. Also, ich denke mir so, dass die Hörenden, die haben das bestimmt so verstanden, nur damit verstanden, mit dieser Option für die Armen. Heute würden vielleicht viele sagen, der ist doch verrückt. Ja, aber wie kann Jesus sowas sagen? Die sind doch nicht glücklich, denen geht's doch schlecht. Ja. Also, die brauchen mal einen Erfolgscoach, die Armen. Die brauchen mal jemanden, der denen so ein bisschen, ich denke jetzt an irgendwelche FDP-Politiker, ja, die würden dann wahrscheinlich sagen, du brauchst mehr Alpha-Mindset, Kollege, mehr Gewinner-Mentalität, aber Jesus beglückwünscht die. Ja. Und das ist das, was man Option für die Armen nennt. Also Gott wird sich selber für die einsetzen. Und wie man jetzt aber, und jetzt ist natürlich aber eine Beobachtung, dass das nicht immer sofort passiert. Ne? Es gibt so ein Sprichwort, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich hasse dieses Sprichwort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist mir manchmal so gegangen, Sarah hat es manchmal gesagt, wenn ich habe sie geärgert und bin danach mit einem kleinen Zeh irgendwo gegengestoßen oder so, dann sagt sie, haha, guck mal, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, und das ist natürlich schwer, da jetzt irgendwie einen Zusammenhang zu machen. Aber es ist doch manchmal auch schade, dass die großen Sünden der liebe Gott nicht sofort bestraft. Ja, und manchmal fragt man sich schon, wo bleibt dann jetzt da die Gerechtigkeit? Also es dauert ja manchmal nicht nur ein Jahr, es dauert manchmal nicht nur 10 Jahre, sondern manchmal fehlt es auch überhaupt diese Perspektive, dass Gott irgendwie eingreift, dass Gott Gerechtigkeit schafft, ja, dass Gott diese Dinge bestraft, diese Ungerechtigkeit. Und vielleicht auch, wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben schaue oder ihr auf euer eigenes Leben schaut, vielleicht gibt es da Dinge, wo ihr euch ungerecht behandelt fühlt, ja, oder wo ihr das Gefühl habt, da stehen noch Dinge aus, die mir eigentlich zustehen. Und warum kommen die nicht? Ja, warum geht es mir so und warum löst Gott sein Versprechen an mir nicht ein? Warum habe ich keine Perspektive für die Zukunft? Wenn ich mich demütig verhalte, so wie Jesus mir das ja sagt, ja, wenn ich eben auf mein eigenes Recht nicht selber durchsetze, warum gibt Gott mir nicht Gerechtigkeit? Und das ist so eine tiefe Verzweiflung, die auch in der Bibel immer wieder eine Rolle spielt. Und ich glaube auch in unserem Leben als Christen immer wieder eine Rolle spielt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und ich glaube, so kurz vor Ostern, da ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein mit den tiefen Fragen an Gott auch. Und wir haben in der Bibel, im Neuen Testament oder auch gerade in der Zeit kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, haben wir zwei Geschichten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Zwei ganz kurze Erzählungen, ich lese sie euch nacheinander vor, sie stehen nämlich auch nacheinander und sie drücken zwei ganz gegensätzliche Perspektiven aus, ihr werdet es merken. Das steht in Matthäus, Kapitel 14, glaube ich. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Mist. Das passiert mir immer mal wieder. Aber könnt ihr ja dann googeln. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als die Jünger das sahen, wurden sie ziemlich aber wahrscheinlich ziemlich auch, ziemlich unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft werden können und das Geld den Armen gegeben. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr diese Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Armen bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dieses Öl auf meinen Körper gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis vorbereite. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch zu ihrem Gedächtnis, also von dieser Frau, sagen, was sie an mir getan hat. Das ist der erste Text. Und der zweite kommt jetzt direkt danach. Da ging einer von den Zwölfen mit dem Namen Judas Iskariot. Kennt ihr schon, ne? Zu den Hohepriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will euch Jesus verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Also zwei komplett verschiedene Perspektiven, merkt ihr das? Beide Male spielen die Silberlinge eine Rolle, ne? Die bei der Frau, ich glaube, in manchen Texten steht 200 Silberlinge, hätte dieses Gefäß bringen können. Und in manchen, hier steht nur, es hätte viel Geld bringen können. Jedenfalls, also zweimal spielt Geld eine Rolle und zweimal spielt aber auch die Perspektive eine Rolle. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Judas Jesus verraten hat? 20 Silberlinge ist nicht viel. 20 Silberlinge ist vielleicht so viel wie ein Monatslohn. Sagen wir mal heute 3.000 Euro. Ja, ist zwar nett zu haben, aber ist auch schnell wieder weg. Das ist sowas, was man vielleicht mal bei Rittersport ab und zu gewinnen kann, irgendwie, wenn man so eine Rittersport-Schokolade kauft. Ist schön. Oder bei, hier, wie heißt es, bis denne Antenne Niedersachsen, ne? Da gibt es doch auch immer mal wieder so, reicht da ein Beleg ein oder wie heißt es? Wisst ihr, was ich meine? Also da freuen sich die Leute auch immer, aber man denkt auch so, naja, 3.000 Euro, das verändert jetzt auch nicht dein Leben. Da kann man sich vielleicht mal eine neue Couch kaufen oder einen Hochdruckreiniger oder sowas, aber nicht jetzt einen sehr guten Hochdruckreiniger, aber ihr wisst, was ich meine. Also da passiert jetzt nichts Großes. So. Und das ist Judas verrät Jesus, also seinen Freund Jesus, ja, mit dem er jetzt, für den er alles aufgegeben hat, für den er 2 Jahre lang durch die Gegend gereist ist, verrät er für ein Monatsgehalt. Also allein aus buchhalterischer oder aus ja, ökonomischer Sicht hätte man sagen können, es wäre schlauer gewesen, die Zeit zu arbeiten. Dann hätte er mehr Geld davon gehabt. Aber er verrät Jesus für einen Monatslohn. Und er tut das, da bin ich überzeugt davon, er fragt ja auch die Hohepriester, was wollt ihr mir geben? Also ich hätte besser verhandelt. Ja, also 3 Monatsgehälter müssen schon drin sein. Aber nein, er verrät ihn nicht, weil es ihm ums Geld geht, sondern er verrät ihn, weil es ihm um etwas anderes geht. Es geht ihm darum, er hat gerade gesehen, wie Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Und wenn jemand auf einem Esel einreitet, ja, und als König gefeiert wird, dann heißt es aber, er zieht ein und er kämpft nicht. Ja, wenn einer mit dem Esel einzieht, dann ist er siegreich. Und Jesus hat immer Frieden gepredigt. Jesus hat die Bergpredigt gepredigt. Er hat nicht Kampf gepredigt und er hat auch nicht den großen Umsturz gepredigt. Und Judas Iskariot kommt aus einer Stadt, wo Zeloten gelebt haben. Das war eine bekannte Zelotenhochburg. Von da gingen auch dann die großen Proteste später aus. Ja. Und Judas Iskariot, der hatte sich erhofft, dass Jesus irgendwann richtig auf den Putz haut. Höchstwahrscheinlich, ich kann es euch nicht sicher sagen, aber davon geht man aus. Ja, das Judas Iskariot, das war so einer, der hatte immer einen Dolch unterm Mantel, damit er mal einen Römer abstechen kann, wenn es irgendwie passt. Weil die Römer hat er als größte Bedrohung gesehen. Und Judas Iskariot ist so einer, der hatte diese Texte aus dem Alten Testament im Hinterkopf. Ja, ich werde Gerechtigkeit schaffen. Und Judas Iskariot hat gedacht, jetzt Jesus ist jetzt hier, er ist der Sohn Gottes. Jetzt ist der Zeitpunkt endlich gekommen, wo Gott Gerechtigkeit schafft, mit ganzer Macht. Jetzt werden die alle mal ihr Fett wegkriegen, diese Ungerechten. Diese Besatzer, die Römer, ja. Gott wird Feuer vom Himmel fallen lassen oder was auch immer. Und weil das aber nicht kam, wurde Judas zunehmend frustriert. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass er jetzt, nachdem diese Frau dieses Alabastergefäß über Jesus ausgekippt hat und ihn damit zum König gesalbt hat, kurz vor seinem Tod, ja, und Jesus auch diese Perspektive selber schon hatte, ich werde sterben. Jetzt sagt Judas, ey, das kann doch nicht sein. Ja, jetzt irgendwas muss ich jetzt mal tun, um Jesus mal aus der Reserve zu locken. Der muss jetzt mal merken, dass es hier wirklich um alles geht. Und dann entscheidet er oder geht er diesen drastischen Schritt und sagt, ich glaube, wenn Jesus da, spätestens wenn die ihn verhaften, dann kommt er richtig in die Gänge. Ja, dann geht mal, bewegt sich was. Oder vielleicht hat er auch die Perspektive, dann tut sich nichts, aber dann zeigt sich wenigstens, dass er doch nicht der Sohn Gottes war oder sowas. Ja, also auf jeden Fall ist es eine Verzweiflung, die ihn da reintreibt. Eine Verzweiflung, die genau mit dem zu tun hat, was ich euch gesagt habe, mit dieser Option für die Armen, mit der Zukunft. Ja, Judas sehnt sich so sehr nach dieser Zukunft und sie kommt aber einfach nicht. Und dann entscheidet er sich für diesen drastischen Schritt. Und die Frau ist genau das Gegenteil davon. Die Frau mit dem Alabastergefäß. Ja, sie sieht diesen Jesus und er redet davon, dass er stirbt. Er reitet auf einem Esel ein. Und sie sagt, du stirbst, aber ich salbe dich trotzdem mit dem teuersten Öl, was ich habe. Du erfüllst nicht die Erwartung, die ich habe. Du kommst nicht als der König, den ich mir erhofft habe. Du befreist uns nicht von den Römern, so wie ich es mir gedacht habe. Aber du bist es mir trotzdem wert, dass ich dich zum König salbe. Es gibt keinen äußeren Umstand, der dafür spricht, dass du wirklich dieser versprochene König bist. Und trotzdem glaube ich daran, dass du es bist und gebe für dich mein teuerstes Öl. Also versteht ihr, diese zwei Perspektiven, die sind komplett gegensätzlich. Ja, der eine nimmt Geld, ja, um Jesus zu verraten, um ihn aus der Reserve zu locken. Und die andere, die gibt alles aus, weil sie daran glaubt, dass auch in diesem Weg, den sie nicht verstehen kann, Jesus sich als König erweist. Ja, also das ist die Perspektive. Und jetzt kommt der eigentliche Predigttext heute, ziemlich am Ende schon von der Predigt. Das ist dann ein Rückblick von im Philipperbrief. Man nennt diesen Text auch den Philipperhymnus. Und da schreibt er einen Rückblick auf das, was Jesus für ihn ist. In einem Lied oder in einem Gedicht sozusagen. Und ich liebe diesen Text, der ist wunderschön, den habt ihr auch bestimmt schon mal gehört. Er sagt, also da schreibt er vorher an die Philipper, dass sie untereinander sich lieben sollen und dass sie sich gut untereinander, also zusammenhalten sollen, ihre Differenzen ausräumen sollen. Und dann schreibt er, seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Mensch, er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum, und jetzt wird's krass, darum hat Gott ihm den Namen, hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist doch, so ein Gänsehauttext. Jesus war gehorsam. Er hatte die Wahl, die Römer, oder da sagen sie doch zu ihm, ich weiß gar nicht, ist es ein Pharisäer oder ein Römer, der zu ihm sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig runter. Ich glaube ein Römer, ja. Könnt ihr nachlesen. Aber er tut es nicht. Ja, er betet im Garten Gethsemane, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und er ist gehorsam in dem Sinne, dass er in den Tod geht, obwohl er selber nicht in den Tod gehen möchte. Das finde ich das Krasse. Er ist der Sohn Gottes, ja, er ist Gott selber. Gott wohnt in ihm. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und trotzdem hat er Angst vor diesem Schritt. Er fühlt, was Menschen fühlen, und er sieht in diesem Weg auch nicht unbedingt Freude und Glorie, sondern er möchte dem gerne aus dem Weg gehen, aber er tut es nicht. Also er demütigt sich selber. Und er tut, kurz bevor er da ans Kreuz geht, wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und es war eine Irritation für die. Die haben gesagt, was willst du? Wir müssen dir die Füße waschen. Und das ist für mich die Option für die Armen. Gott selbst kommt in diese Welt und er erniedrigt sich. Er lässt sich nicht als König feiern, sondern er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er kümmert sich um die, mit denen sonst niemand was zu tun haben will. Und er geht ans Kreuz, er stirbt den Tod eines Verbrechers, wird Opfer von Verschwörung und von Machtgelüsten. Und er, im Prinzip stürzt er sich mitten in den Schlamm dieser ganzen Ungerechtigkeit. Und eigentlich ist der Tod Jesu am Kreuz, finde ich, der Moment, wo jeder sagen müsste, jetzt haben wir verloren. Dieser ganze Glaube an die Option für die Armen, dieser ganze Glaube, dass die Gerechtigkeit doch noch irgendwann kommt, ja, dieses, worauf wir immer gehofft haben, was vielleicht auch so unser letzter Hoffnungsschimmer am Horizont war, dass Gott doch irgendwann noch Gerechtigkeit schafft, das ist jetzt alles mit diesem Mann am Kreuz gestorben. Und ich finde es faszinierend, dass der Philipperhymnus hier erkennt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, deswegen hat Gott ihn erhöht. Das ist für mich genau dieser Widerspruch und dieser wunderbare Widerspruch in der Bibel, der in unserem Leben Wahrheit werden darf. Dass genau da, wo wir eigentlich denken, jetzt ist alles vorbei, alles erst anfängt. Ja, und die Auferstehung Jesu, jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor, eigentlich darf man ja vor Ostern noch nicht über die Auferstehung reden, aber machen wir jetzt trotzdem. Ist ja, ihr wisst ja auch alle Bescheid, ist kein Spoiler. Aber die Auferstehung Jesu ist für mich die Garantie, dass Gott zuverlässig ist. Die Auferstehung Jesu ist für mich die Garantie, dass Gott vielleicht manchmal bis zum allerletzten Moment wartet mit dieser Option für die Armen. Aber dafür umso mächtiger sie kommt. Ja, weil Jesus Christus, der auferstandene Christus, ist der Beleg dafür, dass diese Gerechtigkeit kommt. Und dass sie gerade dann kommt, wenn wir vielleicht kurz davor sind, aufzugeben, zu glauben, dass sie noch kommt. Versteht ihr, was ich meine? Und dann heißt es, und das finde ich so schön, diesen Text, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus Christus, dieser Name Jesus Christus ist größer als der Name Trump. Viel größer. Jesus Christus ist größer als der Name Putin und größer als der Name Kim Jong-un. Und er ist größer als jeder Name in der Geschichte der Menschheit. Und das, obwohl Jesus nie Gewalt ausgeübt hat. Ja, obwohl Jesus nie regieren wollte. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, er hat nie Menschen erniedrigt, er ist nie über Leichen gegangen, hat keine Korruption ausgeübt und ist trotzdem der größte Name in der Menschheitsgeschichte. Und sein Name wird öfter gepredigt und genannt auf dieser Welt als jeder andere Name. Das ist doch faszinierend. Das ist für mich ein Evangelium in sich. Und dieser Name steht über allen Namen und er steht auch über, und daran dürfen wir uns auch festhalten, dass sein Name über den Namen steht, die uns bedrohen. Ja, sein Name steht über uns mehr als unsere Nationalität, mehr als unsere Staatsbürgerschaft, mehr als unsere, was weiß ich, Identität, unser Geschlecht. Über allem steht der Name Jesus Christus. In ihm finden wir unsere Identität. Es ist wie so ein Nachname, der an unseren Nachnamen gehängt wird, der über allen Nachnamen steht. Und vor ihm werden sich beugen alle Knie. Es müssen sich nicht beugen, da steht nicht, es müssen sich beugen. Er zwingt niemanden. Er muss gar niemanden zwingen, weil sich, wenn vor seiner Herrlichkeit alle sowieso in die Knie gehen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich im Himmel bin, er ist der Einzige, vor dem ich gerne auf die Knie gehen werde. Ich habe noch nie vor jemandem gekniet. Wir leben in keiner Monarchie oder sowas. Wir müssen nirgends heute uns mehr niederknien. Aber er ist der Einzige, vor dem ich mich gern verbeugen werde, weil er der König der Gerechtigkeit ist. und weil ich wirklich Respekt habe vor ihm. Und ich habe Respekt vor ihm deshalb, weil er eben nicht sich selbst aufspielen musste, weil er sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen musste, sondern weil er gerade dadurch, dass er sich gedemütigt hat, bewiesen hat, dass er Gott ist. Er ist nicht bestechlich, er braucht keine Gewalt, weil ein Wort von ihm reicht, und um alles zu verändern. Er hat diese Welt durch sein Wort geschaffen und er war, bevor wir alle waren, deshalb muss er niemandem was beweisen. Und es ist doch wunderbar, dass er das so gelebt hat auf dieser Welt. Dass er so gelebt hat, dass er wusste, er muss niemandem was beweisen. Dass er sich mit Frauen umgeben hat und sich von Frauen finanzieren hat lassen. Dass er zu denen gegangen ist, mit denen eben niemand was zu tun haben wollte. Dass er kein Influencer war im klassischen Sinn. Sondern Influencer gerade dadurch wurde, dass er demütig war. Und dass er einfach Worte der Wahrheit hatte. Die Menschen haben gespürt, dass in diesen Worten mehr steckt als in jeder politischen Rede von irgendeinem machthungrigen Kaiser. Vor ihm gehe ich auf die Knie, weil er den Witwen und Waisen Recht verschafft. Und weil er auch in unserem Leben das wahrmachen wird, was er verheißen hat. Und das ist für mich die Perspektive jetzt vor Ostern in der Passionszeit, wenn sich vielleicht so manches zuspitzt und so manche Verzweiflung breit macht. Lasst uns darauf verlassen und auf die Auferstehung schauen, dass wir alle eines Tages gern vor ihm auf die Knie gehen werden, weil wir sehen, dass seine Gerechtigkeit Wahrheit wird. Amen.